Hallo? Ja, der Jingle funktioniert wohl nicht. Schlecht bis gar schlecht. Dann machen wir es halt ohne Jingle und wir kommen zu unserer Infolora-Sendung.
Ja, ich begrüße euch herzlich zu diesem ein bisschen kurzfristig gestarteten Projekt heute. Wir haben heute im Hauptteil ein Interview mit Menschen um und von der Effingerstraße, die geräumt wurde in Bern. Das ist ein Interview, das von der Dissonanz geführt wurde. Wir haben dies vertont und präsentieren euch das heute in drei Teilen. Wir kommen jetzt aber zu den Kurznews, bevor wir dann in den Hauptteil steigen.
Genau, Kurznews. Eine News aus Luzern. Gundula 101 wurde geräumt. Die einzige Sprache, die die Stadt mit ihren Bullen beherrscht, ist Gewalt. Die Sondereinheit Lux, die Marionetten der Bonzen, behelmt und mit schusssicheren Westen und Hassmasken verkleidet, umstellten das Haus und verhafteten auf brutalste Weise zwei Menschen, die sich im Haus aufhielten, sowie zwei weitere, die sich auf der Straße mit den BesetzerInnen solidarisierten. Natürlich behaupteten die Bullen, diese hätten sich einer Ausweiskontrolle entzogen. Alle, die dort waren, wissen, dass dies Bullshit ist. Ohne Vorwarnung wurden sie zu Boden geschmettert, den Kopf mit Knie zu Boden gedrückt. Die Stadt ist sich nicht zu schade, mit allen verfügbaren Mitteln das Eigentum ihrer Bonzen zu schützen. Bullenstaat, Bonzenstaat, Stadt, wir haben dich zum Kotzen satt. Kleiner Tipp, das Haus gehört Jürgen Bodum. Klingelt's, Bodum, Kaffeepresse und all das hässliche Glasgeschirr. Genau.
Diese Kurznews wurde gefunden auf links unten. Genau, wir kommen jetzt zur nächsten Kurznews. Vodafone-Antenne am 9. März in Bristol sabotiert. Diese Kurznews wurde publiziert auf 3to5 und übersetzt von Aus dem Herzen der Festung. Vor ungefähr drei Wochen wurde eine Vodafone-betriebener Mobiltelefonmast in Barton Hill, Bristol sabotiert. Dieser Angriff gegen den technologischen Flügel der kapitalistischen Infrastruktur wurde durch ähnliche Aktionen in Italien inspiriert. Schon seit langem hat Vodafone eine ganze Reihe von verschiedenen Verträgen mit verschiedenen Polizeikräften in ganz Europa. Dieser Telefonmast an der Queen Anne Road in der Nähe zum Bahnhof Templemates in Bristol steht oder stand vor dem Kenneth Steele House, der Einheit der Bristoler Polizei für schwere Verbrechen. Dies ist also nicht nur ein Angriff auf das Unternehmen, sondern auch auf den Stolz der Bullen und ihrer Fassade der Kontrolle. Warme Grüße an Sie. Des Weiteren wurde vor einer Woche ein Auto von G4S in St. George, Bristol sabotiert. G4S ist ein global tätiges privates Sicherheitsunternehmen, das eine Reihe von privaten Knästen inklusive Jugendgefängnissen und Lager für Migranten und Migrantinnen betreibt. Wo man Schmerz und Leid sehen könnte, sehen sie Profit. G4S hat insbesondere in ihren Jugendknässen eine Geschichte von Missbräuchen und schließt dennoch immer neue Verträge mit dem Staat ab. So war es dann auch der Staat, der zu ihrer Rettung kam, als sich im HMP Birmingham, betrieben von der G4S, Ende letzten Jahres explosive Riots abspielten. Dieser Akt wurde durch eine ähnliche Aktion in Berlin inspiriert. Dies ist eine Einladung zur Aktion gegen alle repressiven Apparate, ob privatisiert oder nicht, die Infrastruktur von G4S, der Polizei und der Unternehmen, die sie supporten, anzugreifen, kann überwältigend scheinen, kann aber auch einfach und ermächtigend sein. Viel Glück da draußen.
Ja, dann kommen wir zu einer weiteren Kurznews aus Hamburg. Die Stadt der Reichen angreifen, eat the rich. Beitrag zum G20-Gipfel in Hamburg, gefunden auf linksunten.indimedia.org, wo ihr noch mehr Infos zum Gipfel findet. Feuer und Farbe bei den Hamburgern Superreichen Axel Schröder und Jürgen Grossmann. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viele Pinke? Wer hat so viel Geld? Wir haben bei zwei Villen mit Elbblick im Hamburger Westen vorbeigeschaut. wo es sich lohnt, das eine oder andere großkotzige Eigentum zu zerstören, kriminelle Cups durchzuführen oder schon mal was zu markieren, was später in guter alter sozialistischer Tradition den Bedürftigen als Erholungsort zur Verfügung gestellt werden sollte. Die neuesten Untersuchungen zur Verteilung von Armut und Reichtum in Deutschland sprechen eine deutliche Sprache. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht 17 Millionen Menschen armutsgefährdet. 335.000 sind wohnungslos, 39.000 leben auf der Straße, davon 2.000 in Hamburg. Und 2015 wurde in Deutschland 330.000 Stromsperren und 440 Sperrungen von Gas angeordnet. Prägnant zusammengefasst kommt der Bericht zu der Schlussfolgerung, dass Arme aufgrund ihrer prekären Lebensbedingungen im Durchschnitt 10 Jahre weniger leben als wohlhabende Menschen. Laut dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung besitzen die Vermögensstärksten 10% der Haushalte mehr als 50% des Nettovermögens in Deutschland. Das Deutsche Institut für Wirtschaft geht sogar von 60% aus. Die untere Hälfte der Haushalte verfügt nicht einmal über 1% des Vermögens. In einer Stadt, die dem Reeder Kortüm, ein Hamburger Unternehmer, in Handumdrehen 550 Millionen Euro Schulden erlässt und die den SteuerzahlerInnen bald 16 Milliarden Euro für die Abwicklung der ehemals größten Schiffsfinanzierungsbank der Welt, der HSH Nordbank, aus den Taschen ziehen wird, blies diesen Winter den Obdachlosen ein besonders unbarmherziger Wind entgegen. Zum wiederholten Male stellte der Tourismusverband Hamburg Bettelei als extreme Belästigung für HamburgerInnen und TouristInnen dar und forderte, Bettelbanden aus der Innenstadt zu verdrängen. Der Bezirksamtleiter Mitte und Oberstleutnant der Bundeswehr Drossmann lässt um 6.30 Uhr die Schlafenden von der Hamburger Kaufhäusern von Bullen wecken und vertreiben. Die Sozialbehörde unterschied in diesem Winter für ihr Winternotprogramm in freiwillige und unfreiwillige Obdachlose. Die freiwilligen Obdachlosen, welche angeblich über feste Adressen in Bulgarien und Rumänien verfügten, wurden nach einer Perspektivenberatung genötigt, in einer Wärmestube zu übernachten, Hamburg zu verlassen oder draußen in der Kälte zu schlafen, um sich dann von Drossmanns Schergen wecken zu lassen. Diese Probleme kennen die Familie Axel Schröder und auch Jürgen Grossmann nicht. Grossmann hat in den letzten Jahren einiges an Geld verloren, besitzt aber immer noch 150 Millionen Euro. Er war als Chef von RWE ein einstiegender Befürworter der Atomkraft und verantwortlich für die Stromsperren bei RWE-KundInnen. Gerade lässt sich der Chef des Stahlwerks Georg Mariens Hütte für 10 Millionen Euro eine neue Villa in der Nähe des Anlegers Teufelsbrücke am Elbufer bauen. Als Hobby leistete sich das Luxusrestaurant La Vie in Osnabrück. Seine Villa haben wir mit sehr viel Farbe eingesaut. Axel Schröder Senior und Junior leiten die Geschäfte von Münchmeier Petersen Capital. Sie sind mit Investitionen im Schiffbau, Schifffahrt, Kapitalanlagen und Immobilien superreich geworden, geschätzt mehr als 150 Millionen Euro. Vor den Häusern der Schröders haben wir einige Luxusschlitten abgefackelt. Wir regen an, die wilden Zeiten des G20-Gipfels für Hausbesuche bei den weit über 40.000 Hamburger MillionärInnen zu nutzen und dies in der Aktionspläne zu berücksichtigen. In Hamburg sagt man Tschüss zu den Superreichen. Genau, und jetzt kommt noch ein weiterer neuer Aufruf zum G20-Gipfel in Hamburg, welcher auf contrainfo.sbif.net publiziert wurde.
Anarchistischer Aufruf gegen den G20 in Hamburg. Wenn sich am 7. und 8. Juli 2017 die erfolgreichsten Kriegsverbrecher, Kriegsverbrecherinnen der Gegenwart, die skrupellosesten Ausbeuter und Ausbeuterinnen von Mensch und Natur, die selbsternannten Leader dieses Planeten in Hamburg treffen, werden sie dort von uns nicht mit irgendwelchen Forderungen an besseres Regieren oder sozialeres Versklaven konfrontiert und damit aufgewertet werden. Sie werden die Wut der Straße verspüren, wenn sie mit ihren Kolonnen durch menschenleere Stadtteile eilen und sich dabei über die nächtlichen Anschläge der letzten Wochen unterhalten. Dieser Aufruf will sich nicht, wie so viele andere zu ähnlichen Treffen, in einer Analyse über die Bedeutung der G20-Treffen oder die Politik ihrer Teilnehmer und Teilnehmerinnen verlieren. Die Ungerechtigkeit der Welt ist schon 1000 Mal erklärt worden. Wer jetzt keinen Drang zum Handeln verspürt, braucht nicht einen weiteren Text. Wir wollen von denen sprechen, die bereits in den Kampf gegen den Kapitalismus und seine ausübenden Staaten mit ihren konformen Gesellschaften verwickelt sind. Also von uns. Gipfelproteste waren seit Seattle 1999 ein Katalysator des radikalen Widerstands. Individuen und Gruppen kamen zusammen, tauschten sich aus, standen gemeinsam hinter Barrikaden und trugen die Flamme des Widerstandes in ihrer Region zurück. Auch die Schüsse von Göteborg und Genua oder die zahlreich eingeschleusten Spitzel konnten die Entwicklung eines europaweiten chaotischen Geflechtes von autonomen, anarchistischen und antiautoritären Strömungen nicht stoppen. Dann kam die Kritik vom Event-Hopping auf. Als ob irgendjemand dafür plädiert hätte, sich lediglich als Krawalltourist, Touristin in einer beliebigen Stadt zu betätigen. In dieser Sektlaune einiger Bewegungsmanager und Managerinnen wurden die Proteste gegen den G20 in Cannes und Nizza 2011 vorbereitet. Alles sollte anders, besser, politischer werden. Eine Nachbereitung wurde damals nicht mehr verbreitet. Der Widerstand war schlicht und einfach ausgefallen. Lediglich die üblichen Alibi-NGOs spielten ihr Programm ab. Jetzt ist also Hamburg dran und die Verantwortlichen in den Mordzentralen der Geheimdienste, Polizeibehörden und Militärkommandos raufen sich die Haare. Sie befürchten, dass wir kommen. Aber wir haben keine Führung, die ausgeschaltet werden kann. Unser Widerstand hängt nicht vom Kaderverhalten einzelner Personen ab. Wenn du, der oder die, die diesen Text gerade hört, nicht aktiv wird, findet vielleicht gar nichts statt. Erwarte nicht, dass andere etwas für dich vorbereiten und du nur noch aufspringen musst. Sicher wird es eine große Demo der linken Spinner geben, die ihr demokratisches Ritual spielen wollen, wie es ihnen ein gewisser Herr Marx oder Lenin vor 150 Jahren aufgetragen hat. Und vielleicht werden wir auch bei dieser Demonstration dabei sein, oder am Rand oder hinter der Linie der Bullen. Das zu überlegen und vorzubereiten ist noch Zeit genug. Wir hingegen rufen zu einer Kampagne im Vorfeld auf, gegen jede Form der Herrschaft. Zerstören wir also bis zum Juli 2017, und wenn es auch nur symbolisch sein kann, die Herrschaft des Patriarchats über die Frauen, die Herrschaft der Staaten über ihre Grenzen und urbanen Zentren, die Herrschaft der Arbeit über unsere Zeit, die Herrschaft des Geldes über unser Sozialverhalten, die Herrschaft der Waren über unser Leben, die Herrschaft der Bullen über die Angst vor Repression in unseren Köpfen. In Hamburg und in jedem Dorf sind unendlich viele Ziele zum Zerstören geeignet. Wir sollten jetzt damit anfangen. Damit im Juli 2017 die Entfremdung zwischen der Welt der G20 und dem Rest so groß geworden ist, dass wir kein Gipfeltreffen mehr brauchen, um zusammenzukommen. Die militante Kampagne gegen den G8 in Heiligendamm 2007 könnte als Vorbild dienen, denn sie hat neben einem sinnlosen Ermittlungsverfahren auch einer neuen Generation von Aktivisten und Aktivistinnen durch selbstbestimmte clandestine Aktionen und den flüchtenden Bullen im Steinhagel von Rostock ein Gefühl von eigener Stärke und den Möglichkeiten horizontaler Organisierung vermittelt. Zudem rufen wir auch zu einer theoretischen Vertiefung unserer Praxis auf, wobei die Anwesenheit oder Abwesenheit der Anarchie bei den Revolten wie jüngst in Frankreich, Spektakeln wie im März 2015 in Frankfurt, Ritualen wie am 1. Mai oder der alltäglichen Kiezpolitik und Nazibekämpfung auf ihre Brauchbarkeit geprüft werden sollte. Denn wo wir nicht dabei sind, müssen wir uns nicht über die Dominanz von Reformisten beschweren. Und wo nur leere Phrasen mit einem A drauf verfügbar sind, kann sich das seichte Geplapper von Aktionskonsensen mit folgenden Distanzierungen Gehör verschaffen. Ein derartiger Diskurs würde über die bisherigen begrüßenswerten, aber knappen G20-Bezugsnahmen in Anschlagserklärungen hinausgehen müssen. Unser Widerstand gegen das G20-Treffen will keinen Sieg erringen. In dem Sinn einer Verhinderung dieser Veranstaltung. Es könnte lediglich der Anfang sein von etwas, was auch an jedem anderen Tag beginnen könnte. Die Selbstermächtigung des der Einzelnen über das Bestehende und die Selbstorganisierung in kollektiven Strukturen. Nur dass einem Aufruf dazu sonst kaum Beachtung geschenkt würde. Deshalb also G20-Treffen angreifen, Hamburg ins Chaos stürzen, die europäische Festung zerstören.
Genau, jetzt schauen wir mal, ob die Technik geht.
Freitagsinfo-Lura.
Die Technik funktioniert, also kommen wir zu einem Song von Reset Mankind, Beton im Wald. Und anschließend kommen wir zu unserem Hauptteil. Das war Reset Mankind, Beton im Wald. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil. Der Hauptteil ist ein Interview mit verschiedenen Personen in, aus, um der Effingerstraße, das besetzte Haus, das vor genau einem Monat geräumt wurde und wo es nachher einiges an Rabatz und Krawall gegeben hat. Das Interview wurde von der Dissonanz gemacht und kam mit der neuesten Ausgabe, die gestern erschien, raus. Und wir haben das Interview vertont. Also die Personen, die ihr hier hört, das ist nicht, sind nicht die Personen von der Effingerstraße. Genau, das Interview hört ihr jetzt und es kommt noch Musik darin vor. Es geht etwa alles zusammen mit Musik eine halbe Stunde. Und danach kommen wir noch zum Ausblick. Viel Spaß und bis nachher.
Im Inneren des Gebäudes ging es heftig zu und her. Einige Bewohner der Effingerstraße kommen zu Wort. Zwischen diesen Zeilen und den Krawallen in Bern liegt nun genau ein Monat. Ausgelöst durch die Räumung der Effingerstraße 29 wurde die Bundeshauptstadt der Schweiz von mehrtägigen Straßenschlachten rund um die Reitschule überschattet. Bilder von vermummten Gestalten, die im trauten Licht von brennenden Fahrzeugen Polizisten mit Pflastersteinen angreifen, verbreiteten sich in Windeseile über die Glasfaserkabel in allen Herrenländern. Welch ein Skandal! Die Schweiz, das sauberste und sicherste Land der Welt. In dieser Ausgabe der Dissonanz wollen wir nun drei ehemaligen Bewohner, Bewohnerinnen der Effingerstraße und einer Person aus dem weiteren Umfeld der Bewegung von Bern mittels eines Interviews das Wort erteilen. Die vier Personen sprechen dabei für sich selbst. Ihre Meinung repräsentiert nicht die Meinung des gesamten Besetzerkollektivs der Effingerstraße 29. In der Schweiz ist es selten, dass ein besetztes Haus gegen seine Räumung verteidigt wurde. Die meisten gehen freiwillig, wenn eine solche angekündigt wird, oder leisten zumindest geringen Widerstand. Dass ihr das Haus kaum länger halten könnt, war wahrscheinlich klar. Was hat euch trotz all dem davon überzeugt, es darauf ankommen zu lassen?
Da wir bis zur Räumung schon fast 3 Monate in der Liegenschaft an der Effingerstraße 29 lebten, fühlten wir uns dort zu Hause, hatten es dementsprechend eingerichtet und eine Verbundenheit zu den Räumlichkeiten entwickelt. Bei den Haussitzungen war eine mögliche Räumung immer wieder das Thema und wir hatten bald den Konsens, ohne persönliche Verhandlungen mit dem Eigentümer werden wir die Liegenschaft nicht verlassen. Für uns war es auch an der Zeit, ein Zeichen zu setzen und den Behörden zu zeigen, wir akzeptieren ihre Ignoranz und Überheblichkeit in Bezug auf unsere politische Arbeit und gewünschte Wohnform nicht. Auch könnt ihr euch vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man früh morgens relativ unerwartet zu Hause von den Bullen überfallen wird. Man ist überrumpelt und versucht, sein Zuhause zu verteidigen und zu halten. Die Verteidigung eines mit viel Aufwand verbundenen Projektes ist von mir aus gesehen das Ehrlichste, was du in Bezug auf deine politische Überzeugung machen kannst. Im Nachhinein wurde sichtbar, dass die Räumung in Bern und national politisch eine Tür aufgemacht hat. Sehr viele Leute sind auf mich zugekommen, haben darauf reagiert und wurden zum Nachdenken angeregt. Wahrscheinlich, weil es eine solche Reaktion auf eine Räumung bei uns noch nicht gab. Quasi ein neues Kapitel. Wir konnten das Haus zwar nicht halten, was zugegebenermaßen eine utopische Vorstellung war, aber es gab einen großen Support durch die Geschehnisse. Viele Leute haben ihr Denken verändert und gesehen, was alles möglich ist. Für mich war es allein deswegen wichtig, diesen Schritt zu machen.
Da der Eigentümer, Bundesamt für Bauten und Logistik, eine Verhandlung konsequent verweigerte, mussten wir davon ausgehen, dass es früher oder später zu einer polizeilichen Räumung kommen wird. Eine Überlegung, die dazu führte, das Haus nicht einfach zu verlassen, war, den Menschen vor Augen zu halten, mit was für einer massiven Gewalt die Polizei auffährt, um das Recht der Besitzenden zu verteidigen. Man reißt diesen Schleier weg und zeigt, was passiert, wenn man nicht nach ihrer die Eigentümer, die Bullen, der Staat etc. Pfeife tanzt, sich querstellt und für seine Anliegen einsteht. Wir hielten es für Inkonsequenz, die Besetzung aufzugeben, ohne unsere Anliegen in einem persönlichen Dialog mit dem Eigentümer zu diskutieren und ließen uns auch nicht von ihren Drohungen einschüchtern. Die zentrale Lage zog von Anfang an viel Aufmerksamkeit auf das Hausprojekt und ermöglichte uns, in breiter Öffentlichkeit klar zu machen, wir kämpfen für unsere Anliegen, wir verteidigen unsere Projekte und lassen uns auf keinen Fall einschüchtern von Machtspielen seitens der Polizei und Behörden.
Der symbolische Wert, der so eine Aktion hat und was für eine Resonanz darauf folgt, all das hat man ja jetzt wieder deutlich bewiesen bekommen. Die Menschen sehen, das sind Personen, die behandeln mit diesem Haus ein Thema, das über die reine Thematik der Wohnungsnot, Gentrifizierung und Freiraum hinausgeht. Einfach nur, weil sie auch wirklich an diesem Ort wohnen und mit Haut und Haar dort sind. Was auch eine andere Art der politischen Arbeit ist, die die normalen politischen Strukturen nochmals um ein paar Punkte übertrifft. Ganz einfach, weil es 24/7 ist. Du gibst dein ganzes Leben dort rein und wenn dann solche Personen zeigen, wir weichen nicht, die Konsequenzen sind uns egal, dann setzt das extrem viel Energie frei und zeigt den anderen Menschen, dass es sich auch mal lohnt, etwas weiterzugehen und zu kämpfen. ganz zu schweigen davon, dass man so im Prinzip die öffentliche Debatte und Diskussion erst richtig anregt, was sonst ja eigentlich gar nicht der Fall ist, da viel weniger über die herrschenden Verhältnisse gesprochen wird. Das war sicher ein großer Grund dafür, warum man das Haus verteidigen wollte, einfach um aufzurütteln und die Menschen für gewisse Themen zu sensibilisieren.
Wie liefen die Auseinandersetzungen ab, als die Spezialeinheiten Enzian ins Haus eingedrungen waren?
Da wir in einem laufenden Verfahren sind, erlaubt uns dies nicht genaueres zu umschreiben. Wir können nur sagen, im Inneren des Gebäudes ging es heftig zu und her. Es wurde massiv viel Tränengas mit verschiedenen Stärken eingesetzt, aus nächster Nähe mit Gummischrot auf uns geschossen und auch Schockgranaten flogen uns um die Ohren, wodurch ein Freund verletzt wurde. Das Ganze dauerte über 3 Stunden, bis uns die nicht mehr ganz blauen, eher farbenfrohen Bullen überwältigten.
Nach der Räumung der Effi gab es mehrere Demonstrationen, Aktionen und für Schweizer Verhältnisse eine scheinbar relativ breite und zumindest offensive Solidarität. Die Ereignisse haben also etwas Bewegung in die Hauptstadt gebracht. Wie habt ihr das erlebt?
Ich hatte den Eindruck, dass viele der Menschen, die an die Solidaritätskundgebungen und Demos kamen, die von der Räumung freigesetzte Energie extrem gut aufgenommen und gespürt haben. Sie wollten zum einen Teil dieser Sache werden, da sie realisierten, okay, gut, da steckt etwas dahinter, das tiefer geht. Das ist nun etwas, wie ich schon vorher angemerkt habe, woran die Leute mit Haut und Haaren beteiligt sind. Das hat alle anderen Individuen extrem angesteckt, so dass sie das Bedürfnis hatten, zu einem Teil dieses Kampfes zu werden, was sie ja dann auch wurden. Als es dann zu den Krawallen kam, hatte ich jedoch das Gefühl, dass da noch so vieles anderes vorhanden ist, was die Leute bewegt und das jetzt, ausgelöst durch die Ereignisse rund um die Effi, an die Oberfläche kommt. Eben wie ein Ventil, das mit der Räumung geöffnet wurde.
Ich finde es sehr ermutigend, dass so viel Solidarität vorhanden war und dass die Räumung viele Leute dazu gebracht hat, an die Demos zu kommen. Was ich sehr schön finden würde, wäre, wenn die Praxis der Verteidigung eines besetzten Hauses nun bei vielen Menschen, die die Räumung mitverfolgt haben, Fuß fassen würde. So dass man sich eben nicht einfach auf die Straße setzen lässt und sich wehrt. Wichtig zu sagen finde ich, dass solche Sachen nur gehen, wenn du eine Gruppe hast, die zusammenhält und in einer solidarischen Beziehung zueinander steht. So hast du eine gewisse Sicherheit und kannst sagen, okay, wenn mir Ärger droht, werde ich später aufgefangen. Du gehst zwar ein Risiko ein und x Sachen kommen danach auf dich zu, all das ist jedoch halb so schlimm, da du weißt, dass der Rückhalt entweder von deinen eigenen Leuten oder Menschen, die schweizweit einen ähnlichen Kampf führen und dich unterstützen, vorhanden ist. Einerseits finde ich die Solidarität bis jetzt sehr schön, andererseits jedoch will ich auch, dass man weiß und sieht, dass mit dieser Räumung etwas angerissen wurde, was die Leute in Zukunft motivieren wird, für ihre Sachen zu kämpfen und einzustehen. Ohne Furcht vor der Polizei, der Staatsgewalt oder den Konsequenzen, die kommen könnten. Alles, was jetzt auf uns zukommt, sind schlussendlich sowieso nur Zahlenspiele. Mich persönlich interessiert das gar nicht so groß, da ich sowieso nicht in ihrer Welt, so wie sie sie haben wollen, leben möchte. Ich versuche, mir durch mein Umfeld etwas Eigenes aufzubauen, wo ich meine Sicherheit in den Menschen um mich herum habe.
Ihr habt gerade den ersten Teil des Interviews mit Bewohner und Bewohnerinnen der Effingerstraße gehört. Wir hören jetzt als kleine Auffrischung einen Song, der eine große und lange Tradition hat in der Besetzerszene. Das ist der Rauchhaussong von Tonsteine Scherben. Danach hört ihr den zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß!
War blau, so viel Bullen waren da und Mensch Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. wird auch Zeit, sagt der Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich mit und fest und marsch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Menschmeier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Methanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch erst mit Schmidt und Preis und Marsch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Wo seht ihr die Beschränkungen und Schwachpunkte der gegenwärtigen Bewegung, die durch die Räumung der FI ausgelöst wurden?
Ich finde, dass durch das Geschehen wieder ein Dialog zwischen einem pazifistischen und einem militanten Teil der Bewegung entstanden ist. Dies ist etwas von großer Wichtigkeit und man kann es einfach immer und immer wieder sagen. Ob friedlich oder militant, wichtig ist der Widerstand. Ich habe durch die ganzen Ereignisse wieder sehr viel mit Menschen über die Gewaltfrage geredet und das macht man eigentlich viel zu wenig. Wie gesagt, es ist ein Dialog, der sehr wichtig ist und der durch all das, was passierte, wieder ausgelöst wurde.
Durch die Räumung der Elfinger Straße ist eine extreme Energie entstanden. Viele Leute sind zusammengekommen und wurden dadurch motiviert. Wenn das passiert, sind 60 bis 70 Leute an Sitzungen eine Normalität. Alle sind Feuer und Flamme und wollen etwas machen. Doch langsam und stetig ist das Ereignis immer weiter weg und die Leute verschwinden wieder. Zuerst ist der Ansporn groß, schlussendlich jedoch wird wieder gesagt, aber ich habe doch noch dort ein Projekt und diese Gruppe macht doch noch dieses und jenes. Vielfach kann man sich gar nicht auf etwas konzentrieren. Ich fände es jedoch wichtig, dass man merkt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man ansetzen muss. jetzt ist der Augenblick, wo man dieses Medium und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nutzen kann, um etwas zu erreichen. Im Moment wollen gerade viele Menschen etwas zusammenreißen, also muss man erreichen, dass nicht alles wieder so schnell auseinanderleiert. Und genau das sehe ich als allgemeinen Schwachpunkt der Szene. Alles fällt schnell wieder auseinander. Man schafft es nicht, all die Motivation, die am Anfang vorhanden ist, aufrecht zu erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es mir sehr wichtig, dass man versucht, zusammen mit all diesen Menschen dran und auf der Straße zu bleiben. Einfach, um dieser Energie Luft zum Atmen zu geben.
Ich finde, die Schwäche unserer Szene ist ganz klar, dass wir ein viel kleineres Resonanzfeld haben, als beispielsweise die bürgerlichen Medien. Viele Menschen lassen sich von den bürgerlichen Medien eine Stimmung weismachen, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht, sondern eher eine von den Medien verzerrtes Stimmungsbild darstellen scheint, das dann zum Teil auch von unserer eigenen Szene adaptiert wird. Das, was die Medien rausposaunen, wird dann als wahre Begebenheit angeschaut. Und so wird auch darüber geredet. Eigentlich können wir nur mit eigenen Medien gegen diese künstlich erzeugte Atmosphäre vorgehen, was aber genau unser größtes Problem ist, nämlich, dass es für uns prinzipiell nicht in Frage kommt, unsere Medien kommerziell zu finanzieren. Bis auf wenige Ausnahmen, wie beispielsweise die Dissonanz oder die WOZ und noch ein paar andere Blätter, sind andere Zeitungen normale Unternehmen, die Geld abwerfen müssen. Wenn man das nicht will, ist man auf dem Medienmarkt ziemlich verloren. Darum sind unsere Kanäle nicht so stark. Wir müssen sie stärken, ohne damit unsere Prinzipien zu verletzen. Zum Beispiel mit Banküberfällen. Um mehr Einfluss zu nehmen, damit wir unsere Perspektive auf das Ganze besser zeigen können. Einfach, dass wir unsere Inhalte vermitteln können und nicht die Mainstream-Medien den Takt diktieren.
Wie seht ihr beispielsweise den Aspekt, dass sich vieles ritualisiert auf dem Reitschule-Vorplatz abzuspielen scheint?
Das liegt, glaube ich, nicht an uns, sondern ist ganz klar die Strategie der Stadt Bern. Jegliche Probleme werden lieber auf der Schützenmatte und dem Bollwerk gehalten, als dass sie in die Stadt rausgetragen werden. Das fängt an beim Grasdealen, geht über sonstige Drogen bis hin zu den Demos. Für sie ist es der kleinstmögliche finanzielle Schaden, der in der Gegend um den Bahnhof angerichtet werden kann. Für sie ist der absolute Masterplan, dass sich alles hier abspielt. Denn solange es sich hier abspielt, haben sie die Kontrolle darüber. Darum ist es für mich auch ganz klar, dass die Stadt während der Tage, als es zu den Krawallen kam, ein Eigeninteresse daran hatte, alles hier zu behalten. Mal abgesehen von der ersten Spontandemo am Mittwoch, als sie uns eine Route freigehalten haben. Was wir ausgenützt haben und so in dieser Art bei einem nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird. Es ist ganz klar in ihrem Interesse, dass alles so abläuft und nicht in unserem Interesse. Unser Ziel ist, in die Stadt zu gehen, in die Quartiere zu gehen, auf die Autobahn zu gehen, was auch immer. Das ist dieses typische Bern-Beispiel, dass das alles hier passiert und sicher kein Zufall.
Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr sie versuchen, jegliche Konflikte auf dem Schützenmattareal zu halten, sah man, als am Freitag und Samstag nach der Räumung zwei geplante Demos hätten stattfinden sollen. Das gesamte Reitschul- und Schützenmattareal war systematisch von der Polizei abgeriegelt. Sie standen an jeder Straßenecke, um die Menschen auf der Schützenmatte zu halten. Sie hatten gar keine andere Möglichkeit, als bei der Reitschule zu bleiben. Sicher kommt auch noch der Aspekt des Rückzugs- und Schutzortes dazu. Hätte man beispielsweise eine Demo beim Bahnhofsplatz angesagt, wäre es wahrscheinlich ganz anders und vor allem nicht gut für die Beteiligten herausgekommen. Ein Punkt, den man doch erwähnen sollte und der zur Strategie der Stadt gehört, ist natürlich das riesige politische Dauerthema Reithalle, die für die einen der Schandfleck und für die anderen das Kulturmecker ist. Es geht immer darum, die Reithalle als bürgerliche Sicht zu diskreditieren. Reto Nause ist beispielsweise nicht der beste Freund der Reithalle und sieht hier nach wie vor ein großes revolutionäres Potenzial, das es zu unterbinden gilt. Je mehr negative Presse es gibt und je mehr Wasser auf die Mühlen der Bürgerlichen und der Faschos gespült wird, umso besser für sie. Wenn der Krawall hier stattfindet, kann man alles wieder auf die Reithalle als sogenannten rechtsfreien Raum schieben, was sicherlich auch wieder ein Teil der politischen Strategie ist.
Wie seht ihr die Risiken, dass diese Bewegung vereinnahmt wird, gespalten oder in harmlose Bahnen gelenkt wird, zum Beispiel durch Politiker, oft abwieglerische Haltungen, Reitschulevertretung der Medien etc.?
Erstaunt, dass sich die Reitschule zum ersten Mal mit den Anliegen der HausbesetzerInnen der FI 29 solidarisiert hat. Es ist sogar so weit gegangen, dass in einem Kommuniqué gesagt wurde, dass die Reitschule ja auch die Folge einer Besetzung ist. Viele moderate Linke oder auch Bürgerliche versuchen ja immer, innerhalb der Reithalle zu spalten. Dabei ziehen sie den Unterschied zwischen den Kulturschaffenden und den politischen AktivistInnen. Einfach, um die Reitschule zum Hauptproblem der ganzen Geschichte zu machen. Denn anscheinend ist sie immer noch das Zentrum des städtischen Widerstands. Die damalige Besetzung der Reitschule hatte die genau gleiche Motivation wie viele heutige Besetzungen, einfach in viel größerem Ausmaß. Die Forderungen waren damals die genau gleichen, wie man sie beispielsweise bei einer Effi fordert. Man verlangt nach mehr Kultur für die kleinen Leute, die bezahlbar oder gratis ist. Man wollte, dass man sich selber organisiert, allesamt Dinge, die man in der jetzigen Zeit von Projekten außerhalb der Reitschule hört, hört man damals vor allem von dieser selbst. Als das jetzt auseinanderzureißen, ist eigentlich der klägliche Versuch, irgendwelche Spaltpilze unserer Bewegung zu schwächen.
Die Situation rund um die Besetzung Fabrik Cool, das ist eine zur etwa gleichen Zeit wie die Effi besetzte und damals ebenfalls räumungsbedrohte alte Schreinerei auf dem Von Roll Areal, finde ich ziemlich sinnbildlich für das, was du gerade angesprochen hast. Es war eindrücklich und spannend zu sehen, wie die Medien und Politikerinnen sofort versuchten, die beiden Projekte nebeneinander aufzureihen, nur um dann fingerzeigend zu erklären, das sind die guten Besetzer und die von der Effi sind, da sie zur militanten Verteidigungsstrategien greifen, die schlechten. Es war schlichtweg interessant zu sehen, wie offensichtlich sie versuchten, die beiden Besetzungen voneinander zu trennen, obwohl der Kampf ja der gleiche ist. Ich fand jedoch sehr schön, wie darauf reagiert wurde. Ein Video feierte seine Veröffentlichung, in dem alle Besetzungen und weitere solidarische Menschen erklärten, dass man für die gleichen Anliegen wie die Effi kämpft und miteinander solidarisch ist.
Dazu muss noch gesagt werden, dass alles Geschehene die Szene nicht gespalten, sondern eher noch mehr zusammengebracht hat. Von den Medien hingegen haben wir nichts anderes erwartet. Es war überaus peinlich, was sie abgezogen haben. Was jedoch interessant war, ist, dass die Medien durch die Räumung und die darauffolgenden Krawalle gewisse Themen wie beispielsweise das Eigentum aufgegriffen und über diese schrieben. Sie mussten diese Punkte erörtern und so sind auch einige wichtige Fragen wieder öffentlich zur Diskussion gekommen, die länger nicht mehr angesprochen wurden, was eigentlich positiv ist. Es gab sogar eine Podiumsdiskussion, von der jedoch von Anfang an nicht zu erwarten war.
Ja, genau. Wann wurde zum letzten Mal das Eigentum als Grundrecht in einer Zeitung verteidigt? Ich erinnere mich beim besten Willen nicht daran. Es ist eine gegebene Tatsache, dass niemand darüber redet, warum so etwas wie Eigentum überhaupt existieren sollte. So viele Sachen, die um uns herum sind, in denen wir drin leben, werden als in eine steigemeißelte Realität wahrgenommen. Erst durch die Arbeit der Effi und andere Besetzungen, Café Toujours, Osterhasen oder auch die Baumbesetzung in Breitsch, wurde es möglich, einem größeren Publikum genau diese Eigentumsfrage zu stellen. Prompt haben die Medien darauf reagiert und angefangen, sich zu verwursteln in ihre komische Argumentation, warum so etwas wie das Eigentum und noch so viel anderes seine Berechtigung hat.
Das war der zweite Teil des Interviews. Wir hören jetzt einen Song von Da Will mit dem Namen Cement Jungle und danach kommen wir zum letzten Teil des Interviews zum Abschluss. Ich wünsche euch viel Spaß.
Was ist denn der Gabber der Klausches? Ich glaub, dem hier sind wir richtig Dampf abladen. Also, nimm mir ruhig Lokomotive. Oder ich nur Loco. Meine schöne Stadt spiegelt sich in meinen Augen. All die Lichter von den Laternen schlucken die Schritte vor der Horde verloren. Ich bin durch Schichtkids vom Schicksal zusammengeworfen. Wachsen im Nesse-Mann-Dschungel auf. Wir sind Blumen aus einer Gosse. Verkaufen laufen die Chancen mal zusammen. Grosses aufs Bogen für Bogus. Aber ich dividiere in Gruppli ohne Visionen. Sechs Religionen der Mode. Stech ich vor Pigmentierung. Da gehe ich heute lieber in die Taue oder in die Runde pausen. Wir sind alle Bewohner vom gleichen Planet. Aber dies so, als wären wir fremd. So kulturreich, doch kulturarm. Wir sind immer Gefühl schon verloren. Zu viel Wohlstand in meinem Sinn und zu wenig reich. Wir sind Arbeiterklasse und konsumieren unsere Suizid. Fangen ihre Routine. Wir arbeiten für eine Maschine. Für einen Hungerlohn, den man abgibt. Für Steuern, Rechnungen, Zinsen. Was bleibt? Gib mir für scheiss Dreck aus. Chemiestreifen verdunkeln meine Stadt und Perspektiven. Körper voll Mikrowellen, Phrasen, Protein-Shakes. Gern manipulierte Früchte, literweise Zucker in den Nieren. Der Kopf gewaschen von TVs, Zeitungen und Magazinen. Und Radiosongs, die auch im gleichen Takt Spiel und Melodien. Sex, Drogen, Gewalt ist alles, was sich hier so gut verkauft. Läusle denken, das ist die Realität, womit wir müssen funktionieren. Am Wochenende gehen feiern. Als Flucht von dieser Krise, der poppt man sich Bier voll mit künstlichen Endorphinen. Verlorene gibt's in Tupole, so lebt man hier in Portionen. Der Sinn, das bedeutet den Mitteln, Suchen, Rupfen und Kiffen. Amerikanisiert, wir folgen so viel Trends im Netz, nur noch mit welchen Freunden aus so viel Komplexen wie ein kleiner Staat. Ich schaue die Welt aus, der Puppe von der Gesellschaft, der Puppereiche Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Gesellschaft. Ich erschaffe, was du siehst, siehst, wachs in dir Zell. Wir schaffen gemeinsam die Bibel, wer hier die Welt macht. Ich habe die Macht in meiner Hand, die Welt unter meiner Kraft. Kraft für die ganze Welt, wir wollen keine Herrschaft. Es entpuppt sich aus meinem Herz, Kraft für die ganze Welt, mir ist das scheißegal, was die ganze fucking Welt macht.
Wo seht ihr das zukünftige Potenzial?
Vorher wurde es schon angetönt. Wir müssen unbedingt so viel wie möglich von dieser Energie mitnehmen und uns nicht wieder verhaspeln und zerstreuen. Wir müssen den Diskurs und die Auseinandersetzung über all das, was geschehen ist, weiterbringen und am Laufen halten. Denn leider vergessen die Menschen viel zu schnell und versauern danach wieder in ihrem alltäglichen Leben. Das müssen wir versuchen zu verhindern. Und natürlich sollte man weiter Häuser besetzen.
Als Potenzial sehe ich sicher die Energie, die man aus dieser ganzen Bewegung und alles darum Entstandene mitnimmt. Sehr viele Menschen wurden auf gewisse Themen sensibilisiert. Speziell viele junge Leute werden auf vieles aufmerksam und haben unter anderem erfahren, dass es Häuser gibt, die besetzt sind. In der ganzen Stadt wurde über nichts anderes mehr diskutiert. Für viele Personen kamen gewisse Fragen zum ersten Mal auf den Bildschirm, mit denen sie sonst nie in Berührung gekommen wären. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass die Gewaltfrage wiedergestellt wird und man jetzt die Chance hat, mit allen Leuten darüber zu reden, eben auch, um ihnen unsere Sicht auf diese Frage näher zu bringen. Eine Saat wurde in den Boden gepflanzt, aus der Diskussionen mit fremden Menschen sprießen, die man einbeziehen kann und mit denen eine Arbeit möglich ist. Es ist ein Kontakt zu Personen entstanden, mit denen man zuvor noch nichts gemacht hat, was alles wieder neuen Wind und neue Energie bringt. So wie ich das sehe, sind es nun alles Erfahrungen, an denen man wächst, von denen man lernt und an denen sich selbst eine ganze Szene weiterentwickeln kann. Ich hoffe, dass all das, was passiert ist, für eine kämpferische Energie in der ganzen Schweiz sorgt, so dass man merkt, dass es hier viele Menschen gibt, die für etwas einstehen wollen und die ohne zurückzuschrecken kämpfen werden.
Ja, genau. Bei vielen heißt es ja aus dem Augen, aus dem Sinn. Wobei die Augen bei den meisten immer nur auf die Medien gerichtet sind. All die Menschen, die auf der Straße waren und gekämpft haben, sind immer noch hier. Auch wir sind immer noch hier und verschwinden auch nicht. We are here to stay wurde für viele wohl ein Lebensmotto. Wir werden unsere Ziele weiter verfolgen. Ganz klar ist der Druck auf die Stadt gestiegen und sie werden es sich in Zukunft zweimal überlegen, ob sie ein Haus räumen wollen. Mit dem alleine haben wir schon was erreicht. Ich denke, bei einem nächsten größeren Projekt, das vielleicht irgendwann folgen wird, vielleicht eine noch größere und politischere Besetzung, wird sich die Stadt sicherlich genau überlegen müssen, wie sie damit umgehen will. Das wird kommen und das ist das Wichtigste.
Was es noch zu sagen gibt, neben der Solidarität und Energie, die freigesetzt wurde, birgt vor allem die Wut sehr viel Potenzial. Eine Wut, die in so vielen Menschen nun entfacht ist und die durch all das Geschehene zum ersten Mal von ihnen wahrgenommen wird. In diesem Sinne, seid wütend.
Wir hören jetzt von Migo Warten auf den Schnee. Er ist ein Berner Rapper. Und passend zum Thema.
Stark sind sie weg, ich bekomme gut auf Presse von der ganzen Welt, während ihr Track lang über nichts redet, nur Phrasen wie aus Glückskekse. Sie helfen mir einen Dreck, Mann. Wieso sind eigentlich die, die uns gesagt haben, man kann alles aus sich machen, wo man will, selber nicht worden ausser Geld. Schau in deine Hang, es liegt wenig drin. Man verfolgt nicht wirklich Ziel, wenn man keine findet, wo ihm möglich sein. Drum ist blind im Moment leben, ohne deine Wahl. Nur der einzige Weg, um noch minimal glücklich zu sein. Leute wie mir können hier nicht mehr als ein Sklave sein. Der YOLO-Scheiss-Dreck hat einen Riss. Riesige Tragik, schon jetzt ist normal sein, so weit, dass man allem hier von Zeit bis Romantik, Prinzip von einem Markt geht, artgerechte Haltung, Käfige in Grau, ich schleife mein Hass drin, fickt euch alle.
Subversiv war, kannst du heute im Laden kaufen. Che Guevara-T-Shirts oder Anarcho-Sticker.
Ja, genau, und deswegen gibt es auch überhaupt gar keine Jugendbewegung mehr. Weil alle haben das Gefühl, das war doch schon mal da. Das haben vor uns andere versucht, das hat nicht funktioniert und warum soll es jetzt plötzlich bei uns klappen?
Ja, aber... Weißt du, bei den ganzen Revolutionen, die es gegeben hat? Klar ist da im Einzelnen, hat es vielleicht nicht funktioniert, aber das Wichtige ist doch, dass die besten Ideen überlebt haben. Und genauso ist das bei den privaten Revolten auch. Das, was davon gut ist und das, was davon in dir überlebt, das macht dich stärker.
Aber ich bin stärker, bin irgendwann zurückgekommen. Dann geht's mir dann besser. Und Rapper geht in Deckung. Ich schreibe wieder Texte. Und das, was ich geben kann, das kann niemand ersetzen. Ich scheisse auf die Ängste. Bin noch immer 22 und zufrieden, dass mein Name jetzt wieder an den Wängen ist. Grosse Utopien, mir ist schon gern noch für Veränderung. Migo Bass, sei noch da, wenn sie wirklich ernst ist. Red mit seinen Leuten und ich red mit meinen. Schon zusammen einen suchen, ist ein Grund nicht zu resignieren. Und vielleicht ist ein Ziel, vielleicht einfach eine Idee. Hauptsache, du willst mehr als nur mehr existieren. Ich bin sicher, kann dir bieten, was du suchst, hat das Leben so wie du es wärst. Wir werden uns ja vielleicht auf der Straße draussen sehen. Bis dann noch ein paar Lieder und warten auf den Schnee.
Ja, wir kommen zum Ausblick. Genau, Ausblick morgen, heute, heute.
Wir kommen zur ersten Veranstaltung im
Fermento.
Genau, das ist eine Präsentation über den Hambacher Forst. Das sind aktuelle Infos und eine Diskussion zur Situation des Kampfes gegen das RWE wo ihr schon gehört habt, vom Typen wurde die Hütte, der Karren abgefackelt.
Genau.
Und das ist im Hambacher Forst ab 19 Uhr in der anarchistischen Bibliothek an der Josefstraße.
102 im Kreis 5. Genau, und im Kreis 4 ist das Vegan-Café im Infoladen Kasama ab 7:30 an der Militärstraße 87a im Kreis 4.
Dann gibt's Grunge Love im Kuzeb. Ein Konzert mit Liberty Valentines, Radium und Tree. Ab 21 Uhr im Kuzeb an der Zürcher Straße 2 in Bremgarten.
Dann morgen Samstag gibt es in Vinti ein Nachmittagskonzert auf dem Wagenplatz Frostschutz. Das ist die Band, die ihr da im Hintergrund hört. Nachher hört ihr noch das Lied laut. Es gibt Bar ab 14 Uhr und dann spielen Simia Sapiens, eine Stoner-Punk-Rock-Band. Und am Abend gibt es dann noch was zu beißen. Wagenplatz Frostschutz. Zwischen den ekligen Autobahnbullen und dem hässlichen Einkaufszentrum Rosenberg am Rand von Winterthur.
Trotzdem aber ein sehr schöner Fleck.
Genau, und Wagenplatz.
Am Abend geht es dann ins Kuzeb und dort geht es dann etwas elektronischer zu und her, nämlich mit Roboter und Ente. Techno-Party ab 22 Uhr an der Zürchstraße 2 in Bremgarten im Aargau.
Ja, und jetzt noch zum Sonntag, dann ist das Wochenende durch. Sonntag, der 9. April, Foki und Konzert mit Blind Man's Band im Konzertraum im Kochareal. Blind Man's Band ist eine Power-Jazz-Trio aus Dänemark und Frankreich. Und anschließend kommt DJ Richard Robert. Foki ab 18 Uhr und im Kochareal an der Rautistraße 22 in Gwaltstetten.
Und eine andere Essensmöglichkeit am Sonntag gibt es am Zke Gourmet Mega Special in der Heini. Dies ist ab 19 Uhr an der Heinrichstraße 137 im Kreis 5. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu Veranstaltungen sucht, dann geht doch einfach auf radar.squad.net. Und unsere Infosendung könnt ihr nachhören unter
infolora.fr.noblogs.org. Genau. Das war's von uns. Ade.
Messi.